Wohin mit dem verstaubten Radio auf dem Küchenschrank, das irgendwann den Geist aufgegeben hat? Was tun mit dem Drucker, der plötzlich nicht mehr mitmachen will? Und wie umgehen mit dem Mixer, der eine Macke hat? Weghauen und ersetzen? Wir haben zu viele Dinge und wir schmeißen zu viel weg. Jährlich fallen in der Europäischen Union 2,1 Milliarden Tonnen Abfall an. Geräte, die eigentlich repariert werden könnten, landen in Deutschland meist auf dem Müll, anstatt ein zweites Leben zu bekommen. Zahlen des Statistischen Bundesamts zufolge landeten 2022 rund 5 Millionen Tonnen ausgedienter Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Müll. Rund 80% davon wurden recycelt. So gehen nicht nur wertvolle Rohstoffe verloren, das Wegwerfen und Neukaufen sorgt zusätzlich auch für mehr CO2. Was machen wir dagegen? Darum geht's in dieser Folge. Ihr hört den Klima-Podcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew. Hi.
Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.
Auf dem Weg in eine gelingende Kreislaufwirtschaft hat das Europäische Parlament im vergangenen Jahr für das Recht auf Reparatur gestimmt. Meine Kollegin Sarah-Marie Plikat hat sich für diese Folge genau damit beschäftigt und natürlich auch mit kaputten Fernsehern, Staubsaugern und Waschmaschinen. Hallo Sarah.
Hallo Ina.
Als ich das erste Mal vom Recht auf Reparatur gelesen habe, dachte ich ehrlich gesagt als erstes an so dieses Phänomen, dass es Geräte gibt, die extra so gebaut sind, dass sie kaputt gehen, damit wir weiter schön konsumieren und nicht für immer glücklich sind mit diesem einen kleinen Radio oder Drucker oder Mixer. Geplante Obsoleszenz nennt man das. Mit verordneten Reparaturen könnte man da doch dem eigentlich begegnen, oder?
Ja, absolut. Und reparieren, tauschen, teilen, upcyclen, all das, das spart natürlich nicht nur Geld, sondern eben auch Ressourcen und CO2 und sind nicht zuletzt auch Teil von einer Kreislaufwirtschaft. Durch das Recht auf Reparatur bekommen diese ganzen Dinge zusätzlich eine politische Relevanz und werden umsetzbar, weil sie einen gesetzlichen Rahmen bekommen. Ich habe ehrlich gesagt auch so ein bisschen die Ohren gespitzt, als ich das erste Mal vom Recht auf Reparatur gehört und gelesen habe. Denn ich habe seit ein paar Jahren einen alten Plattenspieler, den ich reparieren lassen will, aber ehrlich gesagt nicht so genau weiß, wo ich das machen lassen kann und ja genau, wer das eigentlich auch machen könnte, weil das eben ein Gerät aus den 50ern ist. Meine ersten Anläufe dazu sind da erstmal im Sande verlaufen.
Okay, und jetzt mal abgesehen von deinem Plattenspieler, was ist denn mit diesem Recht auf Reparatur erstmal überhaupt gemeint?
Man kann das Recht auf Reparatur eigentlich tatsächlich wortwörtlich nehmen. Das heißt, VerbraucherInnen sollen ein Recht darauf haben, bestimmte Produkte reparieren lassen zu können. So beschreibt es die EU-Richtlinie. Konkret sind damit erstmal Produkte gemeint, die der EU-Ökodesign-Richtlinie unterliegen. Also zum Beispiel Kühlschränke, Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler, Smartphones, Tablets und Mobiltelefone. Für diese Produkte müssen die Hersteller Reparierbarkeit gewährleisten und auch Ersatzteile bereithalten. Die Reparatur muss außerdem zu einem angemessenen Preis und in angemessener Zeit durchgeführt werden können. Das ist auch einer der Knackpunkte bei diesem ganzen Recht, aber dazu später mehr. Über das Recht habe ich mit Elke Salzmann gesprochen. Sie ist Referentin für Ressourcenschutz im Team Mobilität und Ressourcenschutz beim Bundesverband der Verbraucherzentrale.
Und man geht eigentlich davon aus, dass eben der Verbraucher ein Recht auf Reparatur haben sollte. Das heißt, die Geräte, die er kauft, die in seinem Besitz sind, die sein Eigentum sind, die sollte er auch reparieren können. Und zwar eben auch zu angemessenen Preisen. Also es muss für den Verbraucher ökonomisch sinnvoll sein und auch in einer angemessenen Zeit repariert werden können. Also man kennt ja auch so diesen Satz, was ich nicht reparieren kann, das gehört mir eigentlich auch nicht. Und es gibt ja auch da ganz krasse Fälle, wo gerade eben auch mittels Software dann Geräte eben auch abgeschaltet werden können von dem Hersteller oder einfach die Software nicht mehr unterstützt wird und dann ist das Gerät einfach nicht mehr zu benutzen. Und das sind natürlich ganz krasse Fälle eigentlich einer Enteignung von Eigentum.
Ah, heftig. Also so habe ich das tatsächlich noch nie gesehen. Also Ich muss da gerade an so eine Situation denken. Ich habe ein älteres Smartphone, das immer noch sehr brav seinen Dienst tut und ich will es auch gar nicht auswechseln. Aber mir ist das neulich passiert, da ging es um eine App, so eine Kundenbindungssache. Da wollte ich teilnehmen und dachte, ich kann ein bisschen Geld sparen. Und dann hieß es aber, als ich versucht habe, mich anzumelden, dass ich ein neueres Betriebssystem brauche, um mitzumachen. Und so war ich halt einfach raus, keine Chance.
Ja, es geht mir ehrlich gesagt ähnlich mit einem alten MP3-Player. Der ist jetzt unfreiwillig zur Zeitkapsel geworden, weil es einfach für das Programm, mit dem ich die Musik drauf bekomme, kein Update mehr gibt. Gerade Smartphones, Tablets und Laptops, da ist es ja häufiger der Fall. Irgendwann gibt es dann einfach da kein Software-Update mehr. Die Bundesregierung, die hatte sich das Recht auf Reparatur 2021 in den Koalitionsvertrag geschrieben und sich seitdem für eine EU-Regelung eingesetzt. Die kam dann auch im vergangenen Sommer. Jetzt haben die Mitgliedsländer 2 Jahre Zeit, also bis Sommer 2026, diese Richtlinie in nationales Recht umzuwandeln.
Das heißt, de facto gibt es das Recht auf Reparatur in Deutschland noch gar nicht.
Nee, aber es setzen sich mehrere EU-Länder schon heute für mehr Reparierbarkeit ein. Ganz vorne sind da zum Beispiel Österreich und Frankreich. In Österreich wächst die Reparierszene, genauso auch in Deutschland. Es gibt Repair-Cafés, Tauschläden, Materiallager und andere Reuse-Initiativen. Das Ganze wird und wurde auch gefördert, zum Beispiel durch einen sogenannten Reparaturbonus. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Belgien, den Niederlanden und Schweden, da zahlen VerbraucherInnen heute weniger Mehrwertsteuer auf bestimmte Reparaturen, dann zum Beispiel 6% statt 19%.
Und was genau steht in dieser Richtlinie drin, die Deutschland und alle anderen EU-Mitgliedsländer umsetzen sollen?
Also im Grundsatz geht es darum, das Reparieren leichter zu machen. Elke Salzmann.
Also da ist zum einen ja auch eine Verlängerung der Gewährleistungsfrist um ein Jahr. Das heißt, wenn ich mich als Verbraucher im Gewährleistungszeitraum, der ist ja in Deutschland 2 Jahre, wenn da ein Gerät kaputt geht und ich mich dann für die Reparatur entscheide, dann wird sich die Gewährleistungsfrist nochmal um ein Jahr verlängern. Das ist auf jeden Fall erstmal nice to have, wird aber nicht so der Game Changer sein bei Reparaturen. Interessanter sind halt die Vorgaben in der EU-Richtlinie, die Hersteller sozusagen verpflichten, ihre Geräte auch zu reparieren. Also eben auch nach der Gewährleistungsfrist hat dann der Verbraucher ein Anrecht darauf, dass seine Waschmaschine oder sein Staubsauger eben repariert wird vom Hersteller. Und das soll halt zu angemessenen Preisen und auch in einem angemessenen Zeitraum erfolgen.
Zu einem angemessenen Preis und in angemessener Zeit, sagt Elke Salzmann. Genau an diesem Punkt streiten sich jetzt VerbraucherInnen und Hersteller. Denn wer definiert eigentlich, was angemessen heißt und vor allem wie?
Oh ja, wir haben das hier im Büro live und in Farbe mitbekommen, wie viele Telefonate und wie viele Monate von Handspülen es gekostet hat, bis irgendwie klar war, dass die Reparatur doch nichts bringt und bis endlich ein neues Gerät in der Küche stand.
Das kann schon ganz schön lange dauern und auch viel Energie kosten und macht es dann wahrscheinlich auch einfach viel komplizierter. Am Ende lässt man es vielleicht ganz und das ist natürlich auch ein bisschen schade. Die Verbraucherzentrale hat dazu verschiedene Marktchecks durchgeführt, bei denen sie geschaut haben, wie sieht es denn eigentlich in der Realität aus? In welchem Verhältnis stehen denn kaputter Geschirrspüler oder eben Ersatzteile zu einer Reparatur oder Neukauf? Hier auch nochmal Elke Salzmann.
Unser jüngster Marktcheck zu Geschirrspülern zum Beispiel, der hat halt gezeigt, dass man so einen Geschirrkorb, der geht ja öfter mal kaputt, dann möchte man einen neuen kaufen und da werden Preise aufgerufen, die liegen dann zwischen 55 Euro und 262 Euro. Ja? Wenn man denkt, dass man für 400 Euro schon einen neuen Geschirrspüler bekommt, dann ist das natürlich völlig unangemessen, so ein hoher Preis. Und man sieht aber auch, dass es möglich ist, günstige Ersatzteile anzubieten, also 55 Euro. Also das teuerste Ersatzteil, was wir gefunden haben, war 5-mal so teuer wie das günstigste. Ja? Und in dieser Gemengelage ist es natürlich notwendig, dass es eben von Seiten des Gesetzgebers hier auch Leitlinien gibt oder eben eine Definition oder Umschreibung, was sind denn angemessene Kosten.
Daten, die dabei helfen, einen angemessenen Preis für eine Reparatur zu ermitteln. Die Verbraucherzentrale präferiert da das französische Modell, wie Elke Salzmann es beschreibt.
Es gibt zum Beispiel in Frankreich einen Reparaturindex. Das muss man sich so vorstellen wie das Energieverbrauchskennzeichen, wo man halt auch auf so einer Skala dann ablesen kann, wie viel Energie ein Gerät verbraucht. Ne? Von A bis G geht das, von Rot bis Grün. Und so haben die Franzosen halt auch so einen Reparaturindex eingeführt. Und da fließen halt dann auch die Reparaturkosten ein. Man kann eben als Verbraucher dann auch sehen, wie reparierfähig ist dieses Produkt. Und die Franzosen haben eben das so gemacht, dass sie sagen, also das teuerste Ersatzteil darf nicht mehr als 30% des Neupreises kosten. Und alle wichtigen Ersatzteile zusammen eben dürfen auch eine bestimmte Größenordnung nicht überschreiten. So in diese Richtung stellen wir als Verbraucherschützer uns eben auch eine Konkretisierung dieses unsäglichen Begriffes angemessen vor.
EU-weit soll es für Smartphones und Tablets so einen Reparaturindex ab diesem Sommer geben. Die Europäische Union hat für diese Produkte ein EU-Energielabel eingeführt. Ab diesem Jahr sind Hersteller von Smartphones und Tablets also verpflichtet, bei neuen Produkten die Reparierbarkeit auf einer Skala von A bis E anzugeben. Wie gut oder schlecht ein Smartphone in Sachen Reparierbarkeit dasteht, hängt in dem Fall dann von der Verfügbarkeit von Ersatzteilen ab, der Anzahl der Schritte zum Auseinanderbauen und von der Dauer der Verfügbarkeit von Software-Updates. Insgesamt findet die Verbraucherzentrale diese neue Richtlinie gut, kritisiert aber, dass sie nicht weit genug geht.
Warum? Was kann denn laut der EU-Richtlinie überhaupt gerade repariert werden?
Ja, das ist genau der Punkt, denn das Recht auf Reparatur gilt laut der aktuellen Richtlinie nicht für alle Produktgruppen.
Also im Moment ist es ja so, dass eben nur sehr wenige Produktgruppen überhaupt in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen. Nämlich nur die Produktgruppen, die auch schon über das EU-Ökodesign reguliert wurden in Richtung Reparierbarkeit.
Also zum Beispiel Kühlschränke, Geschirrspüler, Wäschetrockner, elektronische Displays, also Fernseher zum Beispiel.
Und eben nicht dein Plattenspieler, mein Föhn und das Radio, das in die Jahre gekommen ist, ne?
Genau, eben die Produkte oder Produktgruppen, die ich gerade aufgezählt habe, das sind alles Geräte, die zur sogenannten weißen Ware gehören. Das sind große Geräte in der Regel. Aber genau, diese ganzen kleinen einzelnen Elektrogeräte, die man vielleicht auch zu Hause hat, die aber nicht jede Person benutzt, aber trotzdem auch irgendwann mal kaputt gehen können.
Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
Ihr wollt 100% Ökostrom? Dann wechselt jetzt zu Lichtblick, Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter. Hier bekommt ihr Ökostrom aus Sonne und Wind, intelligente E-Mobilität und Solaranlagen für günstigen Strom vom eigenen Dach.
Ja, wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann gefällt euch in irgendeiner Form, was wir hier machen. Deswegen ganz kurz noch die kleine Bitte, empfehlt uns weiter an Freundinnen, an Kolleginnen. Ihr könnt den ganzen Podcast teilen oder auch einzelne Folgen, die ihr spannend findet. Schickt doch einfach mal eine weiter an jemanden, der sich für unsere Themen interessieren könnte. Das hilft uns sehr, dass uns Menschen entdecken, die den Klimapodcast noch nicht kennen. Vielen Dank. Und jetzt geht's zurück zum Thema. Okay, aber es gibt doch bestimmt noch mehr Faktoren, die darüber entscheiden, ob wir eben Elektrogeräte wegwerfen oder reparieren lassen.
Ganz genau. Die Produktgruppen, das ist das eine. Das andere, das ist der Preis. Umfragen haben ergeben, dass der Preis VerbraucherInnen häufig von einer Reparatur abhält. Und genau an dem Punkt, da setzt der Reparaturbonus an. Den gab es in Sachsen und Thüringen und momentan gibt es den noch in Berlin. Der Bonus, der wurde eingeführt, um das Reparieren bezahlbarer und damit eben auch attraktiver zu machen. In Thüringen lief das Projekt vom Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz und der Verbraucherzentrale Thüringen bis vergangenen Herbst. Mara Mertin von der Verbraucherzentrale Thüringen hat das ganze Projekt begleitet.
Beim Reparaturbonus Thüringen ist es uns eigentlich um zwei Dinge gegangen. Zum einen die Reparierbarkeit von Produkten, also das Reparieren an sich, wieder mehr in die Köpfe der Menschen zu bringen. Und das hat auch ganz gut funktioniert, unserer Ansicht nach. Also in dem Projektzeitraum von 2021 bis 2024 wurden 40.000 Anträge auf den Bonus bewilligt. Und das, würde ich sagen, spricht schon dafür, dass er auch gut angenommen wurde. Und auch das Feedback, was wir so von den VerbraucherInnen bekommen haben, ging eben oft in die Richtung, Mensch, also erst durch den Reparaturbonus habe ich diese Möglichkeit in Erwägung gezogen, meinem Elektrogerät doch ein zweites Leben zu schenken. Und auf der anderen Seite hatten wir für den Bonus zugelassen, die haushaltsüblichen Elektrogeräte, also nicht nur die große weiße Ware, sondern tatsächlich auch kleinere Geräte, also die sonst schneller auf der Halde landen würden. Also so eine, nicht der Kaffeevollautomat, aber die ganz reguläre Kaffeemaschine zum Beispiel oder der Toaster oder eventuell auch ein Handy. Ne? Sowas ist ja dann doch schnell mal durch ein neues Gerät ersetzt, weil das neue Gerät einfach genauso viel kostet wie Reparatur im Endeffekt oder weil es beim Handy dann auch schön ist, eine neuere Version zu haben. Und genau da haben wir angesetzt und gesagt, diese kleineren haushaltsüblichen Elektrogeräte verursachen ja auch Elektroschrott und Kosten in der Produktion. Auch da ist es gut, deren Leben einfach zu verlängern.
In Sachsen gab es den Bonus auch. Bis vergangenen Herbst konnte man sich eine Reparatur mit mindestens 75 Euro und maximal 200 Euro bezuschussen lassen.
Ah ja, krass. Okay, mein Herz blutet ein bisschen. Schade. Hast du das denn vor deiner Recherche gewusst, dass man das machen kann?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Und ich finde es ein bisschen schade. Ich habe es auch erst im Zuge der Recherche rausgefunden. Aber ich habe bei ein paar Unternehmen hier in Leipzig rumtelefoniert, die da mitgemacht haben, die quasi ihren Kontakt hinterlegt haben. Auf der Website des Projektes gibt es nämlich da eine ganze Übersicht von Unternehmen, die Teil waren. Und in Leipzig unter anderem Fernseh Schröter. Die sitzen in Konnewitz und da arbeiten so um die 7 bis 8 Leute. Das ist also ein etwas kleineres Unternehmen. Und Thorsten Helmstedt, der mit mir gesprochen hat, der macht dort die Kundenberatung für Fernsehtechnik. Und sein Eindruck war, dass der Bonus eigentlich ziemlich gut lief an sich. Da kämen schon viele Leute zu ihnen in den Laden, um ihre Geräte reparieren zu lassen, vor allem Jüngere. Aber der Bonus, der hätte das Ganze eben noch verstärkt und zwischenzeitlich tatsächlich so doll, dass sie zum Teil gar nicht mehr wussten, wo sie eigentlich die passenden Ersatzteile herbekommen sollen. Denn manchmal hatten sie dann auch so Geräte auf dem Tisch, die mehr als 10 Jahre alt waren und beziehungsweise die mehr als 10 Jahre nicht mehr benutzt werden konnten, ja, und vielleicht irgendwo auf dem Dachboden standen. Das war dann so ein bisschen so eine Suchaktion nach passenden Ersatzteilen.
Ah ja, spannend. Also dieser Gedanke, man hätte nur auf den richtigen Moment gewartet, beziehungsweise auf den richtigen Bonus, um loszulegen.
Ja, genau so ungefähr klang das auf jeden Fall. Dieser Reparaturbonus, der hat in jedem Fall einen richtigen Hype ausgelöst. Und tatsächlich fragen auch heute noch manchmal Kunden und Kundinnen, wenn die in den Laden kommen, ob es den noch gibt und wann es den vor allem wieder gibt. Das ist einfach noch nicht ganz klar. Manchmal sind aber auch so ein bisschen ja, seltsame Ereignisse passiert, seltsame Züge hat das Ganze angenommen, meinte Thorsten Helmstedt. Denn neben besonders alten Geräten kamen Menschen auch mit besonders billigen Geräten. Thema Verhältnismäßigkeit, das hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Also ein Fernseher für 99 Euro, der dann für mehr als die Hälfte des Neupreises repariert wird. Er findet, dass die Hersteller da mehr in die Pflicht genommen werden sollten, was jetzt Ersatzteile und die Verarbeitung betrifft. Und bei manchen Geräten und Unternehmen, da funktioniert das auch schon sehr gut. Da schickt er dann zum Beispiel das kaputte Teil an die Hersteller zurück und bekommt ein repariertes. Und das ist dann zwar nicht neu, aber es funktioniert. Und das kaputte, das er vorher ausgebaut hat und eingesendet hat, das wird dann repariert vom Unternehmen und beim nächsten eingesetzt und so weiter. Und so bleiben eben die Ersatzteile und damit auch die Rohstoffe im Kreislauf. Problematisch wird es dann bei Herstellern, die immer wieder ein neues Ersatzteil schicken und das alte bzw. kaputte weggeschmissen werden muss. Da gibt es dann irgendwann einfach dann auch keine Ersatzteile mehr, wo wir dann wieder am Anfang wären. Das Recht auf Reparatur.
Okay, spannend. Cool, dass du da nochmal nachgehakt hast, wie sich das eigentlich im Laden so anfühlt. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, gibt es irgendwelche Zahlen zu dem Thema?
Ja, das ist meine Lieblingsfrage, denn jetzt kleiner Sprung nach Thüringen. Parallel zum Reparaturbonus dort in Thüringen gab es eine Studie, die gemacht wurde vom Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration in Berlin. Und aus der geht ganz klar hervor, reparieren lohnt sich. Das ist die Kurzfassung. Hier Mara Mertin.
Im Rahmen dieser Studie wurden auch VerbraucherInnen befragt. Eine Gruppe von 1000 VerbraucherInnen in Deutschland und von 1000 in Thüringen. Und da gaben tatsächlich 34% an, dass sie die Reparatur ohne den Reparaturbonus nicht durchgeführt hätten. Das, finde ich, war schon so ein interessantes Learning, dass Reparaturen in Deutschland aktuell einfach immer noch zu kostspielig sind für die VerbraucherInnen und auch teilweise zu schwierig umzusetzen, weil einfach gar kein Betrieb in der Nähe ist, weil das Produkt nicht reparierbar ist, weil die Ersatzteile nicht gut bestellt werden können oder dann, weil es einfach schlicht und einfach keine Ersatzteile gibt für die Geräte, wenn die zu alt sind.
Kosten, check. Aber wie sieht es eigentlich mit CO2-Einsparungen aus, mit Rohstoffen, Abfall? Ganz großes Thema. Von 2021 bis 2023 wurden in Thüringen 33.288 Reparaturen durchgeführt, so Erik Poppe, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer IZM. Die haben zusammen dazu geführt, dass, und das sind jetzt die Zahlen, 2.971 Tonnen CO2-Äquivalente und 390 Tonnen Elektroschrott eingespart werden konnten. Das entspricht in etwa den Jahresemissionen von 275 deutschen Haushalten, so Poppe. Es gibt da ein Bild in der Studie, das hat es für mich ziemlich anschaulich gemacht. Da ging es um einen Laptop, der repariert wird. Und wenn man quasi in einem bestimmten Rhythmus immer wieder einen neuen Laptop kauft, anstatt ihn zu reparieren, dann bräuchte man über einen Zyklus vielleicht 4 Geräte. Und wenn man aber in der Zwischenzeit einen dieser Laptops repariert, dann reduziert sich das auf 3 Geräte. Also man kann quasi in Summe 1 einsparen, wenn man einen kaputten Laptop repariert.
Klingt auf jeden Fall sehr cool. Und auch die Zahlen, die du genannt hast, also das ist ja dann schon ein Berg Müll, den wir nicht mehr haben und der dann einfach kein Müll ist, sondern benutzbare technische Geräte, mit denen wir unseren Alltag irgendwie gestalten können, oder?
Absolut. Außerdem hat sich gezeigt, dass der Reparaturbonus sich vor allem bei großen Geräten lohnt, also zum Beispiel bei einem Kühlschrank, bei einer Waschmaschine, also alles, was natürlich allein schon in der Herstellung viel Ressourcen verbraucht und auch in der Anschaffung. Und wo man jetzt nicht einfach mal so sagt, okay, wenn der jetzt kaputt geht, dann kann ich mir locker flockig aus der Hüfte ein neues kaufen.
Apropos locker flockig aus der Hüfte, gibt es denn irgendwie eine Schmerzgrenze, also so eine Art, oder kann man ein Gerät reparieren lassen, bis es sich wirklich gar nicht mehr lohnt, oder wo ist da Ende?
Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Lohnt sich ein Kühlschrank aus einer niedrigen Energieklasse zu reparieren oder sollte man lieber in einen neuen investieren, der energieeffizienter ist? Mara Mertin von der Verbraucherzentrale empfiehlt in jedem Fall die erste Reparatur. Danach müsste man dann im Einzelfall prüfen und entscheiden.
Auch das Fraunhofer Institut hat in seiner Studie bestätigt, dass es sich auf jeden Fall rentiert, seinem Elektrogerät ein zweites Leben zu schenken. Mit Ausnahme vielleicht bei besonders schlechten Energieeffizienzklassen und weißer Ware, die täglich im Einsatz ist, wie ein Kühlschrank zum Beispiel. Da macht das natürlich einen Unterschied. Da muss man dann von Einzelfall zu Einzelfall gucken, ob nicht der Stromverbrauch einfach zu hoch ist. Aber grundsätzlich, die erste Reparatur sollte immer einer Neuanschaffung vorgezogen werden.
Ein Benefit, den man sich erhofft hatte durch den Reparaturbonus, ist ja, dass vor allem auch kleinere Unternehmen dadurch gefördert werden können. Ist diese Rechnung aufgegangen?
Ja, es gibt dazu zwar keine Zahlen. Das heißt, man kann sich da nicht auf die gesamte Branche in Thüringen stützen. Aber aus den positiven Rückmeldungen der UnternehmerInnen, sagt Mara Mertin, hätte das auf jeden Fall einen positiven Effekt gehabt. Und das kann ich auch aus meinen Gesprächen mit Handwerkern, die ich stichprobenartig gemacht habe, in jedem Fall bestätigen. Und dann ist es natürlich auch eine Geldfrage, ne? Also die Projekte in Thüringen und Sachsen sind ausgelaufen. Das waren Boni, die aus dem Haushalt gezahlt wurden, also im Grunde Steuergelder. Das finden KritikerInnen unfair und fordern, dass die Hersteller mehr zur Verantwortung gezogen werden. Und in Frankreich, da erzählte mir Elke Salzmann, da gibt es schon ein entsprechendes Modell.
Hier in Deutschland und auch in Österreich wird ja aus Steuergeldern dieser Bonus finanziert. Das kann man eine Weile machen, um einen bestimmten Markt auch zu unterstützen, um öffentliche Aufmerksamkeit irgendwie auch auf das Thema Reparatur zu lenken. Aber dauerhaft wäre es eigentlich besser, die Hersteller in ihre Verantwortung zu nehmen. Und so ist es eben beim französischen Reparaturbonus. Da wird eben dieser Zuschuss aus einem Fonds gezahlt, in den die Hersteller einzahlen. Da hätte man natürlich auch die Möglichkeit einer Ökomodulation. Das heißt, die Hersteller, die besonders reparierfähige Produkte auf den Markt bringen, zahlen weniger bis gar nichts in diesen Fonds. Und bei den Produkten, die eben schlecht zu reparieren sind, da würde man dann eben mehr Gebühren für diesen Fonds erheben. Also damit hätte man eben auch nochmal einen Anreiz an die Hersteller, ihre Geräte eben wirklich gut reparierbar zu bauen und die Kosten für die Reparaturen generell zu senken.
Die Ökomodulation, die gibt es zwar noch nicht, wäre aber ein Punkt, den die Verbraucherzentrale ergänzen würde. Unabhängig vom Geld, meint Elke Salzmann, sollte man auch wieder mehr in Richtung Selbstreparieren gehen, gerade was so kleine Geräte betrifft.
Das ist natürlich schwierig, solche Produktgruppen, die jetzt, ich sag mal so unter 50 Euro kosten, dann eben über eine professionelle Reparaturwerkstatt reparieren zu lassen. Da ist ja der Stundenlohn dann schon fast höher, ne? Ich denke mal, dass man bei solchen Produktgruppen halt auch noch die Möglichkeit hat, als Verbraucher in Hypercafé zu gehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir stärker in die Richtung Selbstreparatur gehen sollten. Das heißt, dass halt die Hersteller vielleicht auch dann gute Anleitungen von Filmen oder Step-to-Step-Guides anbieten sollten, nach denen halt dann auch ein Verbraucher, der sich das zutraut, ein Gerät dann eventuell auch selber reparieren kann. Die Hersteller schreien da zwar immer auf, ach, das wäre also viel zu gefährlich, das wäre halt unter Sicherheitsaspekten eben nicht zu vertreten. Aber wenn man sich mal anguckt, was in Repair-Cafés repariert wird, das ist da eigentlich, die müssen ja alle auch Versicherungen haben, falls es zu irgendwelchen Schäden kommt. Und es da eigentlich so gut wie keine Schäden gibt, denke ich, kann man dieses Argument auch wirklich ein bisschen beiseite wischen. Und eine Selbstreparatur ist dann eben ja auch für einen Verbraucher wirklich die günstigste Alternative und macht auch Spaß. Also man hat ja dann auch ein Erfolgserlebnis, wenn man es geschafft hat. Und das hören wir halt immer wieder auch von Verbrauchern oder aus den Repair-Cafés, dass eben diese Selbstwirksamkeitserfahrung eben auch sehr schön ist.
Und das kann ich selber nur bestätigen, denn als ich das erste Mal mein Fahrrad repariert habe, da habe ich mich richtig, richtig gut gefühlt. Natürlich muss und kann das nicht jede Person können, aber allein die Möglichkeit, finde ich, macht schon den Unterschied.
Ein bisschen Zeit muss man aufbringen dafür, um das zu machen, oder?
Zeit, Geduld, manchmal braucht man ein bestimmtes Werkzeug dafür, was man vielleicht auch nicht immer zur Hand hat, aber im Zweifelsfall klingel ich dann beim Nachbarn oder bei der Nachbarin und so lernt man dann auch noch ein paar nette Leute kennen.
Das ist doch ein sauberes Schlusswort. Mit dem Recht auf Reparatur geht die Europäische Union einen weiteren Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft. Bis 2026 müssen die Mitgliedsländer die entsprechende Richtlinie umsetzen. Meine Kollegin Sarah-Marie Plikat hat sich angeschaut, was das bedeutet. Dafür hat sie mit Elke Salzmann vom Bundesverband der Verbraucherzentrale und Mara Mertin von der Verbraucherzentrale Thüringen gesprochen. Ich danke dir für die Recherche und für diese Folge hier, Sarah.
Gerne.
Den Klimapodcast von Detektor FM gibt es jede Woche Dienstag hier bei uns beim Podcast Radio und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Produziert hat diese Folge Noah Schulz. Und ich hatte die Redaktion. Mein Name ist Ina Lebetjew und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis bald. Tschüss.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Kooperation mit Lichtblick. Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter mit Solarlösungen, intelligenter E-Mobilität und 100% Ökostrom.